Kuckucksruf, die einzige Kultursendung für alle.
Ja, die Tänzerin von Auschwitz, die Geschichte einer unbeugsamen Frau, so heißt eine Ausstellung und ein ganzes Begleitprogramm in der Katharinenkirche ab dem 23. Mai. Und heute freuen wir uns, dass im Studio Pastor Otto Weimann von der Katharinengemeinde bei uns zu Gast ist, der uns ja über diese Ausstellung und das Programm erzählen wird. Ja, und unsere erste Frage oder meine erste Frage ist, wer war die Tänzerin von Auschwitz, also die Frau, die Roche Glaser hieß? Können Sie kurz die Biografie schildern?
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Roche Glaser ist Jüdin, Niederländerin, lebte für ein paar Jahre in Deutschland, aber musste dann auch wieder aufgrund der Verhältnisse in den 30er Jahren wieder zurück in die Niederlande gehen, um dort mehr Schutz zu haben. Sie ist eine begeisterte Tänzerin. Sie hat eine Tanzschule gegründet. Ihr erster Mann ist leider verstorben durch einen Flugzeugabsturz, hat einen Leo kennengelernt. Leo hat eine Tanzschule und mit dem tanzt sie zusammen. Dieser Leo hat einen Bruder, also ihr Schwager sozusagen, der sich zunehmend der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden angeschlossen hat. Und auch Leo wird davon betroffen und sie werden Nationalsozialisten. Leo und Roche gehen zusammen in Cafés, wo drüber steht, für Juden unerwünscht. Roche trägt auch keinen Judenstern. Sie weigert sich. Sie sagt, ich bin Mensch, ich bin keine Judenfrage, ich bin Mensch. Doch das Verhältnis geht kaputt. Und Leo verrät sie später an die Behörden. Und so wird sie verhaftet, inhaftiert, kommt in die Lager in Herzogenbosch und in Wout. Und man muss sich das vorstellen, wirklich durch die Straßen gehen, wo die Leute zur Arbeit gehen. Und muss in ihrer eigenen Stadt in einem Lager sein. Wird später deportiert nach Auschwitz. Und dort in Block 10 ist sie bei Mengele und bei Klausberg in der medizinischen, in Anführungsstrichen, Abteilung. Und ist den Versuchen ausgesetzt, muss später an der Gaskammer arbeiten und lässt sich dann versetzen mit einem unbeugsamen Willen, hat sie es geschafft, dahin durchzukommen, obwohl, wenn man Auschwitz überlebt, es einfach auch wohl Glück ist. Sie hat den Todesmarsch überlebt und ist dann ausgetauscht worden mit Kriegsgefangenen und ist dann nach Schweden gekommen. Und dort lebte sie bis zum Jahr 2000. In ganz Kürze diese Geschichte, aber die Geschichte auch in Auschwitz ist eine unglaubliche. Sie hat dort getanzt, sie hat dort Sketche aufgeführt in den Baracken. Sie hat ein Verhältnis gehabt mit einem Menschen dort im Konzentrationslager, weil sie Lust auf Liebe hatte. Ich sage das mal so platt. Und sie hat einen unbeugsamen Willen. Sie hat Gedichte geschrieben, die sie auch mitgenommen hat aus Auschwitz und die auch erhalten geblieben sind. Es ist viel Dokumentation von dieser Geschichte erhalten geblieben.
Weiß man, ob sie selbst später noch mal diese Geschichte, also ihre Geschichte aufgearbeitet hat oder bearbeitet hat?
Ja, man weiß es insofern, weil sie das Tagebuch noch mal geschrieben hat. Das eine ist verloren gegangen, sie hat alles noch mal aufgeschrieben. Sie hat Anzeige erstattet gegen ihren Ex-Mann Leo. Sie ist in die Niederlande gefahren, an die Orte. Sie hat auch mal die Orte aufgesucht, alle Orte, wo sie war, um die Vergangenheit zu bewältigen. Und hat eine Entschädigungszahlung verlangt. Und sie kriegte 5.000 Gulden, nachdem die niederländische Königin mal in Stockholm war und Roche sie daraufhin angesprochen hat. Und dafür, dass sie in Auschwitz sterilisiert worden ist, kriegte sie 5.000 Gulden. Nichts von Deutschland, weil Deutschland sagt, wir haben alles den Niederländern gegeben, was wir an Reparationen bezahlen müssen.
Ja, wir haben im Studio jetzt gerade überlegt, ob diese Musik so passend ist, ob das nicht so ein harter Schnitt ist. Aber dann haben wir gedacht, vielleicht eine Frau mit so einem Überlebenswillen und auch mit so einer Lebenslust vielleicht, würde uns das vielleicht nicht unbedingt übel nehmen.
Auf keinen Fall würde sie das übel nehmen. Ich glaube, sie wird sich freuen, so wie ich die Geschichte kennengelernt habe durch den Neffen Paul Glaser. Eine Sache vielleicht noch, als sie in Auschwitz nach der ersten Selektion dann in den Block kam und ihr die Haare geschoren wurden, hat sie sich gesagt, meine Haare kriegt ihr, die fallen zu Boden, aber meinen Willen kriegt ihr nicht. Das zeigt schon ihren Überlebenswillen, den sie hatte, als ihr die Nummer eintätowiert wurde.
Das und sehr viel mehr über die Persönlichkeit von Roche Glaser erfährt man in der Ausstellung Die Tänzerin von Auschwitz. Und heute ist der Pastor der St. Katharinengemeinde Otto Weimann hier bei uns. Ohne den Neffen Paul Glaser wüssten wir ja heute praktisch nichts über diese besondere Persönlichkeit von Roche Glaser. Und auch er selber wusste ja ursprünglich nichts oder nicht viel davon. Wie kam es dazu? Wie hat Paul Glaser diese Biografie seiner Verwandten entdeckt und erkundet.
Es stimmt. Paul Glaser wusste wohl von einer Tante, als er Kind war. Er ist erst nach dem Krieg geboren und wusste, dass es da eine Tante gab, aber die ist völlig aus dem Blick geraten. Und Paul Glaser ist mit einer Bildungsfahrt in Auschwitz gewesen, wollte gar nicht durch die Ausstellung gehen, ist aber hindurchgegangen und sah plötzlich einen Berg mit Koffern und auf einem Koffer stand sein Name, Glaser, Niederlande. Das hat ihn doch sehr aufgeschreckt. Er war völlig fertig, aber hat sich auch noch nicht so viel bei gedacht. Er hat es eher weggedrängt. Beruflich ist er unterwegs gewesen und hat Fördergelder eingeworben für seine berufliche Tätigkeit und kommt zu einem Mann und sagt, ich heiße Glaser und ich hatte ja den Antrag gestellt und sagt der andere, ich heiße auch Glaser. Das ist ja spannend, sagten sie. Sind Sie auch aus der jüdischen Familie? Paul Glaser sagte, nein, ich bin katholisch. Da sagte der andere, das ist komisch, unser Name, also meine Familie ist jüdisch. Und die beiden haben festgestellt, dass sie gleiche Verwandten haben, dass sie Cousins voneinander waren. Daraufhin ist er zu seinem Vater gegangen, Paul Glaser, und hat ihn gefragt, was ist eigentlich los? Da ist irgendwas. Und daraufhin sagte der Vater nur, schweigsam, Junge, das stimmt, sprich nicht drüber, du hast nur Nachteile. Wir befinden uns jetzt in den Jahren 1980 und aufwärts. Paul Glaser ist dem nachgegangen, er bekam dann noch einen Anruf aus einem Altenheim. Hier liegt ein Stapel voll Briefe von einer verstorbenen Frau, die keine Angehörigen hat. Ein Stapel von Briefen von Roche Glaser. Kennen Sie die? Sagt, das ist meine Tante. Das wusste er mittlerweile. Hat die Briefe an sich genommen und hat die Briefe gelesen und hat dann auch gewusst, dass seine Tante in Stockholm lebt. Er ist nach Stockholm gefahren, morgens ganz früh angekommen und hat bei ihr angerufen, bei Roche, und sagt, ich bin dein Neffe, Paul. Ich möchte gerne mit dir reden. Du bist der Einzige, der mir was über unser Familiengeheimnis sagen kann. Roche sagt als erstes, habe ich keinen Bedarf. Er bleibt noch einen Tag. Roche überlegt es sich anders und dadurch ist die Geschichte dann bekannt geworden.
Das ist ja schon eine sehr abenteuerliche Geschichte, wie wir überhaupt dazu kamen, von dieser Person zu erfahren und uns an sie zu erinnern. Aber wie entstand dann der Kontakt von Paul Glaser zu Ihnen oder zu der Gemeinde?
Auch das ist eine schöne Geschichte. Paul Glaser ist in den Zug gestiegen in Berlin und mit einer riesengroßen Pizza, weil er Hunger hatte, ging in ein Abteil und sagte, so eine große Pizza kann ich nicht essen und wer möchte davon was essen? Mein Kollege Martin Wolter, Pastor auch hier in der Südstadtgemeinde, der mittlerweile im Ruhestand ist, hat sich mit ihm die ganze Zeit bis Osnabrück unterhalten im Zug. Und daraus ist der Kontakt entstanden. Und Martin Wolter fragte, wer könnte sich vorstellen, mal Paul Glaser vielleicht mal einzuladen. Und wir haben das von der Gesellschaft Christlich-Jüdischer Zusammenarbeit gemacht. Und schon vor 2 Jahren, 2,5 Jahren ist Paul Glaser schon mal hier gewesen zu einem Vortrag. Und es hat mich so beeindruckt, dass ich von der Ausstellung gehört habe, dass ich dachte, das würde ich gerne hier nochmal intensiver verfolgen. Und so sind Martin Wolter und ich nach Enschede gefahren und haben uns die Ausstellung dort angeguckt. Und damit war klar, die muss nach Osnabrück. Sie kennt zum ersten Mal, kommt sie jetzt nach Deutschland.
Und diese Ausstellung, die Sie jetzt dort haben, ist praktisch auch dieselbe, die vorher in den Niederlanden zu sehen gewesen ist?
Im Prinzip ja. Sie wird ganz neu konzipiert. Das haben wir auch ein bisschen der Euregio-Stiftung zu verdanken, die mit dazu beiträgt. Das ist eine Stiftung, die eben sich für den niederländisch-deutschen Bezug besonders stark macht. Und bei uns auf unserer Seite die Hans-Lilje-Stiftung von der Landeskirche, die dieses Projekt fördern, sodass die Ausstellung neu gestaltet wird mit deutschen Texten.
Bei uns zu Gast heute ist Pastor Otto Weimann. Und wir sprechen über Ausstellung und Programm. Die Tänzerin von Auschwitz, die Geschichte einer unbeugsamen Frau ab dem 23. Mai in der St. Katharinengemeinde. Ja, das umfassende Begleitprogramm, da gibt es solche Begriffe wie Konfirmanden, die jetzt 2 Zeugen werden, aber auch die Tango-Szene Osnabrücks kommt vor. Ja, wie hat sich inhaltlich dieses Programm, also welche Schwerpunkte setzt es und wie hat sich das entwickelt?
Ja, das hat sich entwickelt aus 3 Schwerpunkten heraus. Zum einen, weil wir sagen wollen, wir würden gerne im Rahmen unserer Friedenskulturarbeit an St. Katharinen, wir haben ja schon das ambitionierte Projekt unserer Friedensorgel, die wir bauen, Klammer auf, werbend, viel Spender sind erwünscht, Klammer zu, dass wir gesagt haben, als Friedenskulturarbeit wollen wir auch da ein Zeichen setzen, dass wir auch gerade jetzt im Blick auf Europawahl deutlich machen, wo wir eigentlich stehen. Und diese Erinnerung an diese Geschichte zeigt eigentlich, sie ist nicht Vergangenheit. Gerade mit der Geschichte von Paul Glaser zeigt sie, dass sie bis in die Identitäten der Gegenwart reicht. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt dieser Geschichte. Und der Roche nicht eine Nummer, eine tätowierte Nummer zu geben, sondern einen Namen wiederzugeben. Das wollen wir damit auch erreichen. Der zweite Schwerpunkt ist, sie hat einen unglaublichen Überlebenswillen. Und dieser Überlebenswille ist so interessant, wie sie das macht, wie sie das schafft immer wieder, dass wir gesagt haben, Programm. Auch das soll deutlich werden. Wir werden auch eine Matinee machen mit der Landessuperintendentin Birgit Klostermeier zu der Frage, was macht einen Menschen stark? Eine ganze Predigtreihe wird dazu stattfinden. Und der dritte Punkt, der wichtig ist bei der Geschichte, ist eben nochmal zu zeigen, dass die Identität von heute davon betroffen ist. Also ein deutliches Zeichen zu setzen, auch heute gegen Strömungen, gegen Antisemitismus und Rassismus. Das Programm selber im Rahmen dieser Friedenskulturarbeit, wie Sie schon sagten, es ist eine Tänzerin gewesen, also mussten wir die Tanzszene ansprechen. Die Tango-Szene ist darauf angesprungen, wir arbeiten dort mit zusammen. Patsy Hall macht mit ihrer Foundation den Abschluss, ein tanzendes Nein gegen Rassismus und Antisemitismus am 25. August. Wir werden mit der jüdischen Gemeinde zusammen den Dokumentarfilm angucken, den es darüber gibt. Wir werden Paul Glaser mehrfach hier haben und zu Vorträgen. Wir arbeiten mit dem Museumsquartier Felix Nussbaum zusammen, weil Felix Nussbaum auch in Auschwitz war und die Kunst des Malens hatte. Sie war in Auschwitz, hat die Kunst des Tanzens gehabt. Und es gibt tatsächlich Berührungspunkte zwischen diesen beiden besonderen Personen. Darüber hinaus, neben der musikalischen Veranstaltung, Entartet. Was war entartete Musik? Gibt es ein Konzert dazu? Naja, und einmal wieder Abendgottesdienste, die sich thematisch damit befassen, die Ausstellung selber natürlich. Das ist im Großen und Ganzen das. Und Schüler werden eingeladen zu einem Schulvortrag mit Paul Glaser.
Da habe ich noch einmal eine Frage. Das Wort Zweitzeugen, da stolpert man ja so ein bisschen drüber, erscheint im Programm. Was sind Zweitzeugen oder was werden das sein?
Danke nochmal für die Nachfrage. Es sind eben kein Druckfehler, es sind wirklich Zweitzeugen. Die Erstzeugen, die es leibhaftig erlebt haben, was dort passiert ist, sie sterben aus. Und gestern war Laska Walfisch in Osnabrück mit ihren 94 Jahren. Wir hoffen, dass Sie sie noch lange hören. Aber wir brauchen Leute, die das weiter bezeugen, die dieses Zeugnis aufnehmen und weitertragen. Und das sind für mich die Zweitzeugen. Und die Generationen, zum Beispiel unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden und Schülerinnen und Schüler, sind fast schon Drittzeugen. Diese Geschichte muss weitergehen, weiter erzählt werden. Die Geschichte muss weiter erzählt werden, damit sie nie wieder passiert.
Ja, wir danken Ihnen für diese ausführlichen Informationen.
Ich danke auch.
Ja, und wir freuen uns auf die Ausstellung und das Programm. Ja, und wir hoffen, dass ganz viele interessierte Kuckucksruf-Hörerinnen und Hörer kommen. Und ich habe schon gehört, der Programmzettel ist schon fast, es gibt kaum noch welche. Also gucken und hingehen und reinschauen. Und ja, vielen Dank.
Homepage findet man es auch von St. Katharinen.